ARD Sounds.
Es ist Sonntagmittag. Zanella, Kirsten und ich laufen in den Hof eines Einfamilienhäuschens. Mehrere Menschen sitzen zusammen an einem Tisch und gucken ziemlich überrascht, als wir so unangekündigt reinspazieren. Es duftet nach angebratenem Fleisch und Zwiebeln. Hier wohnt eine Frau, die in genau derselben Nacht eine Tochter zur Welt gebracht hat, wie auch Zanellas Mutter. Ihre Tochter wurde im selben Krankenhaus in Banja Luka geboren und ist auf den Tag genauso alt, wie Zanellas Schwester es heute wäre. Wir wollen herausfinden, ob sie irgendetwas weiß, das uns bei der Suche helfen könnte. Oder ob sie mitbekommen hat, dass in der Nacht ein Baby auf der Station gestorben ist. Oder was sie sonst von der Nacht noch weiß. Und jetzt stehen wir vor ihr. Zanella erzählt offen von ihrem Verdacht, ihre Schwester könnte damals im Krankenhaus gestohlen worden sein. Sie fragt die Mutter, wie sie sich an die Nacht im Krankenhaus erinnert.
Sie hat gesagt, sie hat ein Kind bekommen, 14:03, sie weiß genau.
Die Mutter erzählt von einer schweren Infektion. Deshalb musste sie schon eine Woche vor der Geburt ins Krankenhaus nach Banja Luka und lag wegen Ansteckungsgefahr völlig isoliert in einem Einzelzimmer. Die Geburt beschreibt sie als heftig. Das Kind kam mit einer schweren Verletzung an der Hüfte zur Welt, erzählt uns die Mutter. Sie lag danach nochmal eine Woche in ihrem Einzelzimmer und hat nichts vom Klinikalltag auf der Geburtsstation mitbekommen. Sie sagt uns aber noch, dass ihr Arzt in der Nacht super war, sogar Überstunden gemacht hat, weil die Geburt so lange gedauert hat. Sie erinnert sich noch an seinen Namen. Es ist nicht der Arzt, der Zanellas Mutter damals die Todesnachricht überbracht haben soll. Wir hören den Namen zum ersten Mal, finden aber später raus, dass er nicht mehr lebt. So richtig weiterhelfen konnte uns die Mutter leider nicht, weil sie damals isoliert war. Aber für eine Gewissheit war unser Besuch trotzdem gut. Denn ein ganz klein wenig ging es uns auch darum, eine Ähnlichkeit zwischen der Tochter und Zanella auszuschließen. Gut, dass beide da waren und wir sie sogar zusammen getroffen haben.
Weil die sehen sich gleich aus.
Die sehen sich so gleich aus. Die schadet
auch. Ich habe auch nichts gespürt. Ich hätte sofort gespürt.
Ja, ja.
Und diese Tochter ist nicht bei mir. Ich spüre da.
Ja.
Aber das ist lustig, da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Zanella ist sich sicher. Da standen gerade Mutter und Tochter vor uns. Also auf keinen Fall ihre Schwester. Ein bisschen komisch war, dass die Mutter uns wirklich viel erzählt hat und Zanella sogar umarmt hat. Aber die Tochter hat fast gar nichts gesagt. Sie ist eher auf Abstand zu uns geblieben.
Diese junge Mädchen oder 40-Jährige und ihre Mann, die hat richtig Angst bekommen. Also sie war weg. Also sie konnte nicht locker lassen. Und dann am Ende, man hat ihr angesehen, so ich bin aus Gefahr. Es könnte schon sein, dass sie dachte, dass wir sie suchen. Ja, vielleicht hätte ich auch gedacht. Ja, ich stehe da, meine Eltern, und vielleicht bin ich gar nicht von denen.
Ach so, meinst
du? Ja, das, was ich gefragt habe, wurde schon anders angehört. Ganz normal. Ich suche meine Schwester, die damals geboren ist.
Nach unserem Besuch ruft Zanella noch eine andere Frau an. Sie hat ihre Tochter auf derselben Station zur Welt gebracht wie auch Zanellas Mutter. Nur wenige Minuten vorher. Zanella fragt, ob wir bei ihr vorbeikommen dürfen. Das möchte die Frau leider nicht. Also muss Zanella ihre Fragen am Telefon stellen. Sie telefoniert fast eine halbe Stunde und fragt alles Mögliche zur Geburt, zu ihren Erfahrungen im Krankenhaus, vor und nach der Geburt und erzählt ihr auch von ihrem Verdacht. Und dann stellt Zanella diese Frage, die mich ehrlich gesagt etwas zusammenzucken lässt, als Zanella uns später davon erzählt.
Und dann habe ich gesagt, ich stelle Ihnen jetzt eine ganz schwere Frage. Bitte seien Sie mir nicht böse, ich muss Sie das fragen. Sind Sie sich sicher, dass das Ihre Tochter ist? Boah! So in der Richtung, wie können Sie mich sowas fragen? Und dann habe ich gesagt, könnten wir irgendwie oder die Mädchen sehen oder kontaktieren? Irgend sowas in der Richtung habe ich gesagt. Sie hat es einfach geblockt. Also sie möchte nicht.
So ein Gespräch am Telefon zu führen, war auf jeden Fall keine gute Idee. Nach diesen zwei Erfahrungen beschließen wir, nicht weiter nach Personen zu suchen, die rund um den Geburtstag von Zanellas Schwester geboren sind. Denn ohne konkreten Verdacht, so tief in die Privatsphäre von anderen einzudringen, fühlt sich falsch an. Wir sind in zwei Familien reingeplatzt und haben sie mit Zanellas Verdacht ziemlich aufgewühlt. Wir stellen damit die Identität ihrer Kinder in Frage und richten mehr Schaden an, als dass wir irgendetwas Sinnvolles rausfinden. Stattdessen haben Kirsten und ich jemanden gefunden, der uns aus einer ganz neuen Perspektive auf die Suche nach Sanellas Schwester blicken lässt. Aus der Perspektive eines Paares, das in den 80ern unbedingt ein Kind adoptieren möchte. Und von einem schrecklichen Angebot in einem Krankenhaus im ehemaligen Jugoslawien erzählt.
Er sagte, das ist Baby von dieser Frau, wo ich habe Hand drauf gemacht, von Studentin.
Ich bin Judith Brosel. Und das ist Wo ist Sanellas Schwester? Ein ARD-Podcast produziert vom SWR. Neue Folgen hört ihr zuerst bei ARD Sounds. Und das ist Folge 5. Der Zweifel. Kirsten und ich fliegen ohne Sanella auf eine Konferenz nach Zagreb. Sie findet in einem kleinen Saal statt, in dem etwa 50 Leute sitzen. Vorne an einem Tisch zwei Frauen und zwei Männer. Hat was von einer Pressekonferenz.
Господин Bojan Jovanović.
Vielen Dank für die Begrüßung.
Viele der Teilnehmenden suchen Angehörige im ehemaligen Jugoslawien. Sie haben den gleichen Verdacht wie Sanellas Familie. Dass ihre Babys doch nicht verstorben sind, sondern möglicherweise zur Adoption freigegeben wurden. Einige hier im Raum sind für die Konferenz extra aus Bosnien-Herzegowina und Serbien angereist. Manche kenne ich schon aus verschiedenen Dokus zum Thema. Andere aus einer der vielen Facebook-Gruppen, in denen sich suchende Familien vernetzen, mit teils tausenden Mitgliedern. An diesem Abend erzählen mehrere Familien von ihrer verzweifelten Suche, von ihrem Kampf um Dokumente und um Informationen zum Verbleib ihrer Kinder. Von den vielen Ungereimtheiten, auf die sie während ihrer Suche gestoßen sind. Am meisten aber spricht sie.
Es gibt keinen Weg, kein Modell, keine mathematische Formel, mit der ich meine entführte Tochter heute finden könnte. Oder irgendjemand von ihnen seine Tochter finden könnte. So was gibt es heute nicht. Egal ob aus Serbien, Kroatien oder Slowenien, woher auch immer.
Anna Pijic. Sie ist seit einigen Jahren die zentrale Aktivistin, wenn es um vermisste Kinder im ehemaligen Jugoslawien geht. Sowas wie das selbsternannte Gesicht einer ganzen Bewegung. Auf ihren Namen sind wir in der Recherche immer wieder gestoßen. Umso spannender, dass wir sie auf der Konferenz endlich auch mal persönlich treffen. Anna Pijic kommt aus Serbien, ist Anfang 70 und organisiert solche Veranstaltungen auch in Serbien und Bosnien-Herzegowina. Sie hat einen Verein gegründet, ein Buch geschrieben, veröffentlicht regelmäßig YouTube-Videos, die auf Facebook hundertfach geteilt werden. Sie sucht selbst nach ihrer Tochter, die 1988 in einem Krankenhaus in Serbien verstorben sein soll. Wir wollen noch mal in Ruhe mit ihr sprechen und verabreden uns für den nächsten Tag. Anna Pijic kommt eine halbe Stunde zu früh. Das Interview ist dir wichtig. Das merken wir.
Mein Wunsch wäre, dass Sie veröffentlichen, dass es Tausende von uns gibt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens.
Sie hat kurze, rot gefärbte Haare und trägt dazu passend eine rote Brille. Wo sie auftritt, nimmt sie den Raum ein. Das ist mir nicht nur während der Konferenz aufgefallen, sondern auch jetzt im Hotel. Den Angehörigen bei ihrer Suche zu helfen. Das hat sich Anna Pijic zur Lebensaufgabe gemacht.
Ein großer Teil der Eltern schweigt und glaubt nicht an die Gerechtigkeit, im Sinne, dass sie jemals etwas erfahren werden. Und wir sind ein Teil dieser Gruppe. Wir wollen, dass die Welt darüber erfährt. Das ist eine kriminelle Tat aus der Zeit des Kommunismus, ein Verbrechen.
Anna Pijic macht uns auf eine Geschichte aufmerksam, die sie auch in ihrem Buch erzählt.
Im Buch gibt es einen Zeugen aus Deutschland. Er ist unser Hauptzeuge.
Der Hauptzeuge, wie Anna Pijic ihn nennt, ist auch im ehemaligen Jugoslawien geboren und lebt seit mehr als 40 Jahren in Landshut. Er betreibt dort ein Steakhouse, ist heute Ende 60. Kirsten und ich sprechen mit ihm am Telefon. Wir haben uns bisher bei der Suche nach Sanellas Schwester vor allem mit der Perspektive der Angehörigen beschäftigt. Den Eltern, die davon ausgehen, dass ihnen ihre Kinder nach der Geburt gestohlen und von Fremden adoptiert wurden. Marko Ivic steht auf der anderen Seite. Denn er wollte in den 80ern ein Kind adoptieren. Marko Ivic erzählt uns seine Geschichte so. Seine Frau und er leben damals schon in Deutschland. Sie können keine Kinder bekommen, wünschen sich aber sehnlichst eine Tochter.
Wir haben immer geträumt, eine Mädchen zu haben, eine Prinzessin.
Weil seine Mutter noch in Jugoslawien lebt, macht er dort jedes Jahr einige Wochen Urlaub. So auch 1987. Er ist damals Anfang 30. An einem Abend liegt er auf der Couch und schaut kroatisches Fernsehen. Und sieht auf einmal einen Bericht aus Zagreb, der ihn aufhorchen lässt.
Und dann hat die gesagt, so, ein Hinweis, zwei Baby ist vor dem Caritas, vor der Tür gelassen, frisch geborene Baby, wegen Inflation und so weiter, Krise. Schön wär's, wenn jemand will helfen, diese Caritas. Aber ich war betroffen. Und dann habe ich schon zu meiner Frau gesagt, ich habe das erzählt. Sie hat auch Mitleid. Ich habe gesagt, ich gehe nach Zagreb.
Direkt am nächsten Tag macht er sich auf den Weg. Mit ziemlich viel Bargeld in der Tasche.
Ich habe eine Spende gegeben. Das war ganz genau 1000 D-Mark.
Marko Ivic erinnert sich so. Er gibt die 1000 Mark bei einer Nonne ab. Und fragt sie dann, ob er hier ein Kind adoptieren könne. Am liebsten ein Mädchen, das nicht älter als 7 Jahre ist.
Und dann diese Schwester sagten, nein, das geht nicht. Sie müssen in Stadt, ins Sozialamt dort, ich glaube, und muss man sich einschreiben. Und wenn sie an die Reihe, dann könnte sein, dass sie bekommt von uns irgendwo ein Kind.
Marko Ivic sagt, dass er sich danach, wie von der Nonne vorgeschlagen, beim Sozialamt registriert hat. Tatsächlich waren im damaligen Jugoslawien für Adoptionen die sogenannten Zentren für Sozialarbeit zuständig. Weil er aber seinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, habe ihm die Dame wenig Hoffnung auf eine Adoption gemacht. Ein Jahr später soll passiert sein, was ihn für Anna Pejic heute zum Hauptzeugen macht. Marko Ivic erzählt uns davon so. Er ist wieder für ein paar Wochen in Jugoslawien und geht zusammen mit seinem Stiefvater in ein Eiscafé.
Er sagt mir, du kannst sitzen und ich komme gleich. Okay. Ich habe ihm nie gefragt, warum.
Marko Ivic bestellt sich ein Wasser und wartet. Eine halbe Stunde später kommt sein Stiefvater mit einem fremden Mann zurück. Woher sie sich kennen, das hat Marko Ivic ihn nie gefragt. Sein Stiefvater lässt ihn mit dem Mann allein.
Ich war außer sich. Warum hat mir dieser Mann gebracht? Habe ich schlechtes Gefühl in diesem Moment gehabt. Was soll das? Und dann habe ich gefragt, was trinkst du? Und ich wusste nicht, was soll ich reden mit ihm. Und er hat selber angefangen zu reden. Angeblich, seine Frau könnte keine Kinder kriegen. Er hat eine Mädchen adoptiert. Er lebt jetzt glücklich und so weiter. Und erzählt. Ich habe gehört, du willst auch. Und am Ende, ich habe festgestellt, er weiß besser über mich, als ich selber weiß.
Der Mann erzählt ihm von einem Arzt aus Belgrad, der ihm bei der Adoption helfen könne.
Ich habe auch dann Vertrauen ein bisschen so. Okay, ich habe so gezeigt, wenn du mir hilfst, adaptieren eine Mädchen bis erste Klasse, ich gebe dir 1000 dem.
Die beiden tauschen Kontaktdaten aus. Einige Tage später meldet sich der Mann wieder bei ihm. Sie verabreden sich für Freitagmorgen um 5:30 auf einem Parkplatz und fahren über 400 Kilometer in ein Krankenhaus nach Belgrad. Dort bringt ihn der Mann zu einem Arzt ins Büro.
Und dann er hat mich gefragt, meine Blutgruppe, Frau Blutgruppe. Und dann sagten zu mir, du bekommst kleine Baby, frisch geborene.
Laut Marko Ivic erzählt der Arzt ihm von Studentinnen, die ungewollt schwanger geworden sind und hier im Krankenhaus ihr Kind entbunden haben. Sie kämen aus streng konservativen Elternhäusern und könnten das Kind daher nicht behalten. Der Arzt soll zu Marko Ivic gesagt haben, er könne das Kind einer dieser Studentinnen bekommen, noch bevor es ins Heim gebracht wird.
Und dann koste ich 10.000 D-Mark. Ich habe ihm geglaubt, weil er hat mich überzeugt. Das ist im Büro, seine Büro, im Krankenhaus, nicht irgendwo in einer Kneipe oder heimlich.
Der Arzt bietet ihm bei diesem Gespräch außerdem noch an, seine Frau direkt als leibliche Mutter in die Papiere des Kindes einzutragen. Oder dass er in 9 Monaten wiederkommt und erst dann ein Baby mitnimmt. So erzählt es Marko Ivic. Er erinnert sich, dass er einen weißen Kittel anzieht. Dann geht er mit dem Arzt in ein Zimmer auf der Station, in dem mehrere Frauen liegen. Der Arzt sagt ihm, er solle bei der Frau, die seiner eigenen am ähnlichsten sehe, die Hand aufs Bett legen.
Eine junge Dame liegt am Bett. Sie hat viele, viele Ähnlichkeiten wie meine Frau. Schöne Dame. Und er hat gesehen, da war wie Visite. Ich habe weiße Kittel. Ich war genau wie er.
Marko Ivic, der Arzt und eine Krankenschwester gehen daraufhin weiter. Und zwar in das Zimmer, in dem die Neugeborenen in ihren Bettchen liegen.
Und dann die war wie Sardine, diese kleine Bettchen. Diese kleine Mädchen auf linke Seite, Kopf geneigt und schläft. Und bin ich stehen geblieben und er hat gefragt, ob es hier schön ist. Ich habe gesagt, wie Engel.
Das Baby ist komplett eingewickelt in ein Tuch. Er sieht von der Seite nur das Profil des kleinen Köpfchens und lange schwarze Wimpern.
Wie diese russische Babuschka. Umgewickelt sieht man seitlich nur schöne Kopf und das war's. Und dann, er sagte, das ist Baby von dieser Frau, wo ich habe Hand drauf gemacht, von Studentin.
Er ist sich sicher, dieses Mädchen soll seine Prinzessin werden. Er will das Kind adoptieren.
Bei mir war erstmal Freude. Mein Herz war wie schönste Rose in diesem Moment. Am liebsten hätte ich dieses Kind nehmen und einen Kuss geben. Aber ich weiß, ich darf nicht. Und geguckt und dann er sagt, Herr Ivic, du kannst wählen.
Der Arzt soll ihm also angeboten haben, sich ein Kind auszusuchen, sagt Marko Ivic.
Dann zweites Mal, dann drittes Mal. Und ich war in eine, wie wenn eine Menschen werden mal in eine Eis verwandelt. Von unten bis oben und dann zieht mir hier Kopf. Und hier eine Knädel in Hals. Ich war kaputt von Freude. Jetzt irgendwo stimmt was nicht. Ich war gezittert. Und dann, ich wusste nicht, was soll ich sagen. Und ich habe gesagt, Herr Doktor, ich muss mit meiner Frau reden, aber mit schwacher Stimme. Und er sagt, okay. Und dann bin ich schon runter und ich habe Hand abgegeben und ich habe zu ihm gesagt, ich hoffe, wir sehen uns. Aber ich habe schon gesagt, du wirst mich nie mehr sehen.
Marko Ivic verlässt das Krankenhaus wieder. Ohne eine kleine Prinzessin. Ich habe mir die Geschichte von ihm mehrfach erzählen lassen. Jedes Mal sagt er, dass er erst in diesem Moment realisiert habe, dass nicht jedes Baby hier im Raum das ungewollte Kind einer Studentin gewesen sein kann. Seine Frau und er adoptieren auch später kein Kind mehr, erzählt er uns. Das Mädchen aber habe er nie vergessen. Marko Ivic hat seine Geschichte schon oft erzählt. Das erste Mal 2019 mit Anna Pejic in serbischen Medien. Danach immer wieder auch in Deutschland. Er ist, soweit wir wissen, der Einzige, der von so einer Erfahrung aus dem ehemaligen Jugoslawien erzählt. Als Journalistin brauche ich aber immer mindestens 2 Quellen, wenn ich über etwas berichte. Oder handfeste Beweise. Beides habe ich hier nicht. Marko Ivic konnte uns zwar den Namen des Arztes nennen, mit dem er damals gesprochen haben will. Leider lebt dieser Arzt nicht mehr. Wir können ihn also nicht mehr dazu befragen. Marko Ivic erinnert sich auch an den Namen der Klinik. Wir haben dort nachgefragt, aber keine Antwort bekommen. In einem serbischen Medienbericht zu seiner Geschichte wollte sich die Klinik nicht äußern. Ich finde es trotzdem wichtig, seine Geschichte einmal zu erzählen, weil viele der suchenden Eltern sich an solche Geschichten klammern. 2019 hört Marko Ivic zum ersten Mal davon, dass im ehemaligen Jugoslawien viele Eltern nach ihren Kindern suchen. Seitdem möchte er Familien bei der Suche nach ihren Angehörigen helfen. Vermisste Neugeborene aus dem ehemaligen Jugoslawien und ihre Eltern wieder zusammenbringen.
Weil von Kind zu Mutter ist kein Problem. Blitzschnell kann man finden. Nicht ganz blitzschnell, aber sag mal, 60-70% Möglichkeit. Aber von Mutter zum Kind nur vielleicht Lotto, weil du hast keine Papiere, du hast gar nichts.
Er behauptet, schon 3 für tot erklärte Kinder mit ihren Familien wiedervereint zu haben. Allerdings haben Kirsten und ich keine Möglichkeit, dem nachzugehen. Die Familien wollen ihre Privatsphäre wahren, sagt Marko Ivic, und nicht mit Journalistinnen sprechen. Auf der einen Seite finde ich das nachvollziehbar. Auf der anderen Seite habe ich mehr und mehr das Problem, dass wir bei unseren Recherchen keinen einzigen Fall finden, von dessen Echtheit, nenne ich das jetzt mal, wir uns selbst überzeugen können. Gibt es aus dem ehemaligen Jugoslawien überhaupt einen einzigen Fall, in dem eindeutig und zweifelsfrei belegt ist, dass der Tod eines Babys vorgetäuscht wurde? Und dass das Kind in einer anderen Familie aufgewachsen ist? Gibt es einen Fall, in dem ein mutmaßlich verkauftes Kind mit seinen leiblichen Eltern wieder vereint werden konnte? Diese Frage stelle ich jedem, mit dem ich spreche. Auch Anna Pejic, die Frau von der Konferenz in Zagreb.
Haben Sie schon Kinder gefunden oder wissen Sie von Paaren, die sich gefunden haben?
Sie erzählt mir die Geschichte von einer Frau aus Australien, die ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Ich versuche es anders.
Haben Sie für sich die Hoffnung, dass Sie Ihr Kind finden können?
Ja,
ich bin krank, alt und befinde mich am Ende meines Lebens. Ich habe immer noch diese Hoffnung, auch den Wunsch, aber vor allem steht da diese Rache und die Gerechtigkeit. Uns wurde etwas wirklich sehr Schlimmes angetan.
Sie erzählt weiter. Ich komme wieder nicht ganz mit. Aber ich habe das Gefühl, dass sie meiner Frage ausweicht. Nach einigen Minuten versuche ich es nochmal.
Und trotzdem nochmal die Frage. Wissen Sie, ob sich Eltern und Kinder, ob es Fälle gibt, die sich gefunden haben?
Ja.
Ja, als wir angefangen haben mit der Arbeit, kamen viele Eltern dazu, Tausende. Und wir wurden sehr gefährlich, im Sinne, dass wir mit etwas sehr Gefährlichem in dieser Region angefangen haben. Dann hat die Regierung oder die Menschen, die an der Macht waren, etwas Paralleles organisiert zu dem, was wir machen, damit sie uns irgendwie zerstören und damit sie die Eltern anziehen, damit sie nicht mit uns bleiben.
Anna Pejic ist nicht die Einzige, die suchenden Eltern hilft. Es gibt auch noch andere Vereine im ehemaligen Jugoslawien. Einer davon habe wohl mal ein Kind gefunden, sagt sie. Sie traue diesem Verein aber nicht.
Die anderen Eltern, die auf ihre Art und Weise ihre Kinder gefunden haben, möchten nicht öffentlich darüber reden.
Sie erzählt mir in unserem Gespräch auch von Fällen, mit deren Suche sie viel Zeit vergeudet hätte. Erzählt von Kindern, die nach ihren Eltern gesucht haben. Und von Fällen, in denen sie die Eltern der Kinder tatsächlich gefunden hat.
Dann fangen wir mit der Untersuchung an und sind dann ziemlich enttäuscht, wenn wir herausfinden, dass das ein Kind ist, das einfach freiwillig von den Eltern weggegeben wurde.
Ich finde gut, dass sie so ehrlich ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie meiner eigentlichen Frage immer wieder ausweicht.
Gibt es eine Zahl? Gibt es 1, 3, 5 oder gar kein Kind, das gestohlen wurde?
Das darf eigentlich niemand wissen, weil der Staat das verheimlicht.
Aber gibt es das oder nicht?
Nach einer Viertelstunde hin und her versuche ich es ein letztes Mal.
Aber also nochmal, nur dass wir uns nicht missverstehen. Waren Sie dabei, wenn Kinder ihre Eltern gefunden haben, die gestohlen wurden?
Nein.
Und dann holt Anna Pejic wieder Luft und redet wieder von was anderem. Irgendwie hatte ich das fast befürchtet. Sogar sie kennt offenbar keinen einzigen zweifelsfrei belegten Fall von einem gestohlenen Kind im ehemaligen Jugoslawien. Anna Pejic schart viele suchende Eltern um sich, saß in einem serbischen Fernsehsender schon unzählige Male in Talkshows, organisiert Veranstaltungen wie die in Zagreb, hat sogar mal eine Partei gegründet und sich für die Parlamentswahlen in Serbien aufstellen lassen. Aber kann es auch sein, dass sie sich verrannt hat? Und mit ihr ganz viele andere Eltern? Es gibt umgekehrt auch adoptierte Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien, die nach ihren Eltern suchen. Einige von ihnen wurden damals von Familien adoptiert, die als Gastarbeiter in den Westen ausgewandert sind. Wie viele das sind, wissen wir nicht, weil Adoptionen aus dem Ausland in vielen Ländern erst seit 1990 erfasst werden. Einige der adoptierten Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien leben heute in den USA und haben sich in Gruppen und Vereinen organisiert. Wir haben mit einer von ihnen gesprochen. Die Frau hat uns erzählt, dass sie erst als Erwachsene herausgefunden hat, dass sie als Kind adoptiert wurde. Sie sei ihrer minderjährigen Mutter wohl nach der Geburt gegen deren Willen weggenommen worden und mit 2 Jahren von einem ausgewanderten Gastarbeiter-Ehepaar aus den USA adoptiert worden. Gegen eine Zahlung von 7.500 US-Dollar. Viele ihrer Dokumente seien gefälscht worden, sagt die Frau. Generell wollten in den 70er bis 90er Jahren in Westeuropa und auch in den USA viele Paare gerne Kinder adoptieren. Am liebsten Säuglinge. Weil die Nachfrage groß war, mussten Eltern auf Kinder aus dem eigenen Land oft lange warten. Sie haben deshalb in ärmeren Ländern gesucht. Mit dem Gedanken, dass sie die Kinder vor einem Leben in Armut retten. Aus Ländern wie zum Beispiel Chile, Indien, Sri Lanka oder Korea. Erst seit einigen Jahren werden die teils illegalen Adoptionspraktiken von damals offiziell aufgearbeitet. Erst seitdem die adoptierten Kinder erwachsen sind und nach ihren Eltern suchen. Denn diese Eltern wussten manchmal gar nicht, dass ihre Kinder noch leben und das in einem ganz anderen Teil der Welt. Kirsten und ich werden im Laufe unserer Recherche immer wieder zwischen 2 Polen hin und her geschleudert. Mal überwiegt das Gefühl, dass all diese Merkwürdigkeiten rund um den Tod von Sanellas Schwester nicht einfach so passiert sein können. Dass sie wirklich noch am Leben ist. Auch wegen Geschichten wie der von Marko Ivic oder von der Gemeindehebamme Stojanka. Und weil es damals in vielen anderen Ländern nachweislich Adoptionsskandale gab. Dann gibt es aber immer wieder auch Momente, in denen wir uns fragen, ob es nicht doch auch sein kann, dass Sanellas Schwester, wie vom Krankenhaus behauptet, nach der Geburt gestorben ist. Und es eine ganz andere Erklärung für all die Ungereimtheiten gibt. Wir schütteln den Gedanken nicht völlig ab, konzentrieren uns aber wieder ganz auf die Suche nach Sanellas Schwester. Und auf unsere wichtigste Spur, die ja noch offen ist. Wir haben mittlerweile 4 Personen gefunden, die bei der Geburt von Sanellas Schwester am 30. Mai 1985 mit im Krankenhaus gewesen sein sollen. Die beiden Hebammen Nada und Mira und die beiden anderen Mütter, die vor und nach Sanellas Mutter ihre Mädchen zur Welt gebracht haben. Die 2 Ärzte, die auf dem Entlassungsbrief von Sanellas Mutter genannt sind, leben heute leider nicht mehr. Einen ganz wichtigen Zeugen aus der Nacht suchen wir aber noch. Den Arzt, der Sanellas Mutter am Morgen nach der Geburt die Todesnachricht überbracht haben soll.
Und dann ist um 8 Uhr Arzt gekommen und hat gesagt, ihre Tochter ist verstorben an Herzfehler. Er hat ihr gesagt, sie haben genug Kinder und sie sind noch jung und sie kann wieder Kinder bekommen. Und es ist besser, dass sie verstorben ist, weil sie hat ein Herzproblem.
Welche Rolle spielt dieser Arzt? Ist er Täter? Mitwisser? Oder kann er den ganzen Verdacht komplett entkräften und uns sagen, wie es damals abgelaufen ist, wenn ein Baby gestorben ist? Sanellas Mutter hat mir bei unserem ersten Treffen erzählt, dass der Arzt schon lange nicht mehr in Banja Luka lebt und in den 90ern wohl in die USA ausgewandert ist.
Also, der war Gynäkologe. 80er war er da, wo Mama da war. Und wann ist er ausgewandert, wissen wir nicht. Ja, aber es wird bestimmt Leute geben, die sich an ihn erinnern könnten.
Kirsten und ich finden auf Facebook tatsächlich einen Mann, der so heißt. Er soll als Gynäkologe in Banja Luka gearbeitet haben und ist Ende der 90er in die USA ausgewandert. Das muss er dann ja eigentlich sein. Ich schreibe ihn an. Schreibe ihm, dass ich nach einem Gynäkologen suche, der in den 80ern in Banja Luka in der Uniklinik gearbeitet hat. Und frage, ob ich ihm vielleicht ein paar Fragen stellen dürfte? Ich bekomme keine Antwort. Wir suchen weiter und finden 4 Mailadressen von ihm, eine Telefonnummer und sogar eine Wohnanschrift. Damit sollten wir ihn doch erreichen können. Wir schreiben ihm an alle 4 E-Mail-Adressen, aber bekommen auch hier keine Antwort. Mehr als 3 Monate versuche ich immer wieder, ihn anzurufen.
Nächster Versuch.
Please leave your message for 77.
Er möchte wohl wirklich nicht. Zumindest heute nicht mehr. Schade.
Mal auf dem Handy, mal Festnetz, mal mit angezeigter Nummer, mal mit unterdrückter Nummer. Jedes Mal kostet mich der Anruf Überwindung. Jedes Mal bereite ich mich auf sämtliche Gesprächsverläufe vor. Und jedes Mal bekomme ich nicht mehr als das.
Please leave your message for...
Also quatsche ich ihm auf die Mailbox.
Hello, my name is Judith Brosler, I'm a journalist from Germany. I've already tried to contact you a few ways before.
Ich komme nicht an ihn ran. Ich weiß nicht mal, ob ihn auch nur eine der Nachrichten erreicht hat. Wir müssen uns was anderes überlegen. Denn wir wollen auf jeden Fall mit dem Arzt sprechen. Und wir haben noch eine Idee. Kirsten und ich haben mittlerweile mehrere Leute engagiert, die uns bei der Suche helfen. Nach vielen Wochen und Monaten wenigstens ein kleiner Lichtblick. Ein Journalistenkollege aus Sarajevo meldet sich bei uns. Er hat den Arzt erreicht.
Er erinnert sich auch daran, dass du ihm geschrieben hast, aber er zögerte sich zu melden. Er erinnert sich tatsächlich an deinen Namen und alles. Also ja, er weiß Bescheid, er hat eins und eins zusammengezählt.
Ich bin erleichtert, aber irgendwie auch irritiert. Wenn er wirklich alle meine Nachrichten bekommen hat, was ja auch fast schon wieder ein bisschen unangenehm ist, warum will er so auf keinen Fall mit mir reden? Und dann gelingt es uns doch noch, dem Arzt unsere Fragen zu stellen.
His name is still on the door, on the buzzer, so it looks like he is living here.
Wo ist Danellas Schwester? Ist ein ARD-Podcast, produziert vom SWR. Neue Folgen hört ihr zuerst bei ARD Sounds. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn bewertet und weiterempfehlt. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Und wenn ihr noch einen spannenden Hinweis habt, schreibt uns gerne an recherche-unit@swr.de. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Lux ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.